Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ist es nicht gelungen, den Streit über die Wechselkurse beizulegen. Sie einigten sich in Washington lediglich darauf, dass der IWF künftig eine stärkere Rolle bei der Lösung von Wechselkurskonflikten spielen soll. Die USA werfen vor allem China vor, seine Währung unterzubewerten, um sich Handelsvorteile zu verschaffen.
Der chinesische Finanzminister sah sich in Washington im Fokus des Interesses und auch der Kritik. China halte seine Währung bewusst unterbewertet, um seine erfolgreiche Exportwirtschaft weiter zu beflügeln. Dem US-Finanzminister, gebeutelt durch mäßige Wirtschaftsdaten, sah man die schlechte Laune an. Er führte die Riege der Kritiker an, fand sich aber ebenfalls unter Beschuss, weil auch die USA den Dollar schwach halten, um der US-Wirtschaft auf die Beine zu helfen. 2 Tage überschattete der Streit um Wechselkurse das Treffen von Währungsfonds und Weltbank. Die Fronten blieben hart. Dem IWF unter Dominique Strauss-Kahn wächst nun noch eine Aufgabe zu, als Krisenfeuerwehr Währungsbewegungen zu überwachen. Wir können reden und reden und reden, aber wir müssen handeln, und zwar in einer kooperativen Art, mahnt Strauss-Kahn fehlenden Kooperationswillen an. Die Deutschen, wie China, stark im Export, sahen sich auch der Kritik der Amerikaner ausgesetzt. Der Bundesbankchef konterte, Deutschland beziehe seine Wirtschaftsstärke eben nicht nur aus dem Export.
Wir haben darauf hingewiesen, dass die deutsche Industrie eine sehr wettbewerbsfähige Auslandsposition hat, dass Wettbewerbsfähigkeit in den Betrieben gewonnen wird und nicht an den Devisenmärkten, und dass wir uns eben als Adressat von entsprechenden Kritiken, die häufig an Überschussländer gehen, so nicht sehen.
Es zeigt sich hier in Washington, dass die auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise beschworene Gemeinsamkeit längst nationalen Egoismen gewichen ist. Hinter dem Streit um die Wechselkurse stehen handfeste Handelsinteressen eines jeden Landes. Eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht.
Die eingeschlossenen Bergleute in der chilenischen Kupfermine San José sind möglicherweise Ende kommender Woche wieder frei. Bergbauminister Goldborn sagte, sobald der frisch gebohrte Schacht stabilisiert sei, werde damit begonnen, die 33 Männer aus rund 600 Metern Tiefe nach oben zu ziehen.
Tag 67 nach dem Unglück in der Bergmine San José, aber kein Tag wie die vorhergehenden. Alle stehen unter dem Eindruck des erfolgreichen Durchbruchs zu den eingeschlossenen Bergarbeitern gestern und der hoffnungsvollen Erwartung, dass die Rettung nun schon bald ansteht. Allerdings muss der über 600 Meter lange Rettungsschacht noch im oberen Bereich mit Eisenröhren verstärkt werden. Die Arbeiten dazu sollen heute beginnen. Die weitere Zeitplanung für die Rettung sieht dann so aus. Den Prozess der Rettung planen wir wie folgt, so Chiles Bergbauminister. Die Rettung soll am Mittwoch beginnen und wird wohl 2 Tage lang dauern. Parallel werden auch schon Vorbereitungen getroffen für den Moment, wenn die Arbeiter zurück in die Freiheit kommen. Sie sollen zunächst abgeschirmt in Ruheräumen mit ihren Familien zusammengeführt werden, um dann mit Hubschraubern zur ärztlichen Behandlung nach Copiapó geflogen zu werden. Bis das allerdings soweit ist, müssen noch viele Maßnahmen durchgeführt werden. Die ersten 100 Meter des Rettungsschachtes müssen noch mit Eisenröhren stabilisiert werden, bevor dann das erste Mal die Rettungskapsel mit einem der Kräne im Hintergrund heruntergelassen wird. Bevor die Arbeiter dann hochkommen, werden 2 Sanitäter runtergeschickt. Die werden dann die Arbeiter auf ihre Rettung vorbereiten.
Im Westen Ungarns bereiten sich die Menschen auf eine 2. Giftschlammwelle vor. Bauarbeiter errichten derzeit einen Wall vor dem maroden Auffangbecken der Aluminiumfabrik, der den Schlamm stoppen soll. Das Dorf Kolontar ist bereits evakuiert worden. Nach dem Dammbruch am Montag geht die Regierung davon aus, dass auch die Nordwand des Schlammbeckens früher oder später nachgeben wird.
Besuch in einer Mondlandschaft. Die Giftschlammdeponien Nummer 9 und 10 in Eika. Rund 15 Meter hoch, die Dämme hunderte Meter lang, oben auf der Krone immer noch mindestens 5 Meter breit, aber in sehr unterschiedlichem Zustand. Teils weich, durchnässt, deutliche Spuren von ätzendem Rotschlamm und vor allem breite und tiefe Risse, gleich neben dem Bruch vom vergangenen Montag. Geologen messen, wie schnell sich die Dämme bewegen. Tagsüber sind sie langsam, nachts werden sie schneller, dann, wenn es feucht ist. Wasser gibt es auch sonst genug. Dass mit einem weiteren Dammbruch gerechnet werden muss, wurde bei einer Pressefahrt heute durch das Katastrophengebiet nicht in Zweifel gezogen. Die Frage ist nur noch, wann. Der angereiste Umweltstaatssekretär Ungarns bemühte sich heute um ein realistisches Bild. Rotschlamm ist gefährlich aus zwei Gründen. Er kann mir sogar meine Schuhe zerfressen und meine Haut genauso, weil es eine ätzende Lauge ist. Genauso giftig die Schwermetalle, auch in dem grauen Schlamm. Im Dorf Kollontau unterhalb der geborstenen Deponie wird ein riesiger Schutzwall errichtet, der die erwartete zweite Schlammlawine umleiten soll. Es gibt nur wenige Tage Zeit und es ist eine Frage des Wetters.
In Kirgisistan haben die Bürger heute ein neues Parlament gewählt. 6 Monate nach dem Sturz von Präsident Bakijew ging es um einen politischen Neuanfang. Kirgisistan hat in der Region eine besondere Bedeutung. Russland und die USA haben dort Soldaten stationiert. Im Juni war Kirgisistan durch blutige Zusammenstöße von Bevölkerungsgruppen im Grenzgebiet zu Usbekistan erschüttert worden.
2 Tauben als Zeichen der Hoffnung auf Frieden. Eine Hochzeit heute früh in Kirgisistans Hauptstadt Bischkek. Quasi nebenan öffneten zeitgleich die Wahllokale. Es ist eine historische Wahl für das Land, ein nationaler Festtag. Die erste demokratische Parlamentswahl in Zentralasien. 2,8 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen für ein Parlament, das die Rechte des Präsidenten künftig deutlich einschränken soll. Erst im April war der autoritär regierende Staatschef Bakijew aus dem Amt gejagt worden. Seine Nachfolgerin, die Übergangspräsidentin Rosa Otunbajewa, hatte den demokratischen Wandel mit einer Verfassungsreform eingeleitet. Wir werden dieses Land neu aufbauen, sagte sie heute. Transparent und demokratisch. Wahlen in Trümmern. Auch im Süden des Landes wählten die Menschen. Hier, wo sich Usbeken und Kirgisen noch im Juni erbittert bekämpft hatten. Rund 2000 Menschen, zumeist Usbeken, fielen den Unruhen nach Schätzungen zum Opfer. Hunderttausende waren auf der Flucht. Auch wenn unser Besitz verbrannt ist, wir müssen menschlich bleiben, sagt diese Usbekin und wünscht sich eine gerechte Regierung, die Frieden schafft. Seit 4 Stunden wird in Kirgisistan ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag etwas über 50%. Die Beobachter der OSZE sprechen von einer freien und friedlichen Wahl.
Mit einer großen Militärparade hat Nordkorea den 65. Gründungstag der Kommunistischen Partei gefeiert. Tausende Soldaten marschierten im Stechschritt durch das Zentrum der Hauptstadt Pyongyang. Im Mittelpunkt stand aber das neue Gesicht in der nordkoreanischen Führung.
Welche Rolle wird er in Nordkorea spielen und wann? Erstmals präsentiert sich Kim Jong-un heute an der Seite seines Vaters, des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-il. Erst vor wenigen Wochen zum 4-Sterne-General befördert und in eine Reihe hoher Regierungsämter berufen, zeigt sich Kim Jong-ils jüngster Sohn inmitten der alten Führungsriege. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Macht in Nordkorea in die nächste Generation der Familie Kim übergeben wird. Mit der Militärparade enden am Morgen die Feiern zum 65. Gründungstag der Kommunistischen Partei Nordkoreas. Über eine Stunde zieht sich das martialische Spektakel hin. Fast 20.000 Soldaten marschieren über den Paradeplatz in Pyongyang. Der Generalstabschef droht in seiner Rede vermeintlichen Gegnern unverhohlen. Sollten die US-Imperialisten und ihre Anhänger die Souveränität und Würde Nordkoreas verletzen, wird unser Land mit allen Mitteln reagieren, einschließlich der nuklearen Abschreckung zur Selbstverteidigung. Die mehr als 1 Million Soldaten umfassende Armee ist einer der wenigen Trümpfe des Regimes in dem sonst so verarmten Land. Vor allem die heute in großer Zahl vorgeführten Raketen stellen für die Region eine ernstzunehmende Gefahr dar. Die Parade heute ein Signal an Südkorea und seine Verbündeten im Westen. Ganz gleich, wer in Pyongyang an der Macht ist, Nordkoreas Armee bleibt kampfbereit. Verhandlungen etwa über einen Friedensvertrag oder atomare Abrüstung werden in Zukunft wohl nicht einfacher.
Führende deutsche Politiker haben vor Diskriminierungen unter Schülern gewarnt. Anlass sind Klagen von Pädagogen, dass Kinder aus Zuwandererfamilien in Berlin immer wieder deutsche Schüler ausgrenzten. Bundesfamilienministerin Schröder sprach von so wörtlich deutschen Feindlichkeit. Auch Vertreter von SPD und Grünen forderten, konsequent gegen solche Verhaltensweisen an Schulen vorzugehen.
Es gibt Berlin, die Hauptstadt mit Ausflugsbooten, Reichstag und Kanzleramt. Von hier blicken einige Politiker derzeit mit Sorge auf das andere Berlin, die sogenannten Problembezirke. Dort würden, wie überhaupt in Städten mit hohem Migrantenanteil, Deutsche ausgegrenzt. Auch diese Einsicht gehöre zur Integrationsdebatte, meint die Familienministerin.
Es gibt in unseren Schulhöfen und es gibt in unseren U-Bahnen und S-Bahnen ein Problem mit deutschen Feindlichkeit. Da werden deutsche Kinder und Jugendliche dafür angegriffen, weil sie Deutsche sind, beschimpft als deutsche Kartoffel, deutsche Schlampe oder ähnliches. Und ich sage, auch das ist eine Form von Rassismus.
Als Kronzeugen nennt die Ministerin Berliner Lehrer, die von Beleidigungen in Schulen berichtet hatten. Das ruft den regierenden Bürgermeister der Stadt auf den Plan. Im Bericht aus Berlin stellt er klar, Ausgrenzung, egal welcher Art, zu bekämpfen, sei eine Selbstverständlichkeit.
Wenn in einer Schule ein Muslim diskriminiert wird, nur weil er Muslim ist, oder umgekehrt ein Deutscher, nur weil er Deutscher ist, dann muss dort die Schulgemeinschaft aufstehen, dann muss pädagogisch daran gearbeitet werden.
Vertreter der türkischen Gemeinde zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Debatte. Die benannten Probleme seien Probleme zwischen Kindern, nicht zwischen Ethnien.
Wenn es darum geht, dass Jugendliche unter sich eventuell einige Probleme haben, die man schon natürlich auch eingehen sollte, dass man daraus einfach Deutschfeindlichkeit macht, das finde ich schon gewagt.
Im Familienministerium heißt es indes, die Debatte müsse geführt werden. Man könne das Thema nicht den Rechtspopulisten überlassen.
Der israelische Schriftsteller David Grossmann ist mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Bei der Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche würdigte der Laudator, der frühere DDR-Bürgerrechtler Gauck, Grossmann als Symbol der Friedensbewegung. Grossmann mahnte, die Schicksale von Israelis und Palästinensern seien eng miteinander verbunden. Keiner werde eine sichere Heimat haben, wenn nicht auch der Nachbar sie habe.
Sichtlich bewegt nahm David Grossmann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche in Empfang. Der israelische Schriftsteller wurde ausgezeichnet, weil er sich, so der Börsenverein des deutschen Buchhandels, aktiv für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt. In seinen Romanen, Erzählungen und Essays versuche Grossmann immer auch die Haltung des anderen zu verstehen und zu beschreiben.
Und Ihre Literatur, lieber David Grossmann, ist Vorbild und Anleitung bei diesen Reisen zu den anderen und zu uns selbst. Indem Sie uns mitnehmen in die Wirklichkeit Ihres Landes, nehmen Sie uns mit in die beständige Nähe, die Gefühle von Verzweiflung, Depression und Hoffnungslosigkeit.
Vom hoffnungslosen Versuch einer Mutter, ihre Familie vor dem Krieg zu schützen, erzählt Grossmanns jüngster Roman »Eine Frau flieht vor einer Nachricht«. Darin hat Grossmann eigene Erfahrungen verarbeitet. Sein Sohn Uri wurde als Soldat von einer Rakete der Hisbollah getötet. Doch Grossmann tritt nach wie vor für den Frieden ein. Ich kann nur hoffen, dass mein Land Israel die Kraft und den Mut finden wird, seine Geschichte neu zu schreiben, dass es lernen wird, seiner tragischen Geschichte auf neue Weise zu begegnen und sich aus sich selbst heraus neu zu erschaffen. Nur im Frieden werde Israel eine Zukunft haben, sagte Grossmann und sprach auch den Palästinensern das Recht auf einen unabhängigen Staat zu.
Nach mehr als 30 Stunden ist das Feuer auf der Ostseefähre Lisko Gloria weitgehend gelöscht. Das teilte der dänische Seerettungsdienst mit. Öl sei nicht ausgetreten. Das Schiff war gestern von Kiel in die litauische Stadt Klaipeda unterwegs, als nahe der Insel Fehmarn ein Brand ausbrach. Alle 236 Menschen an Bord konnten gerettet werden.
Mehrere tausend rechtsextreme Gegner einer Schwulen- und Lesbenparade haben am Morgen in der Belgrader Innenstadt randaliert. Die meist jungen Männer, die auch von Geistlichen angeführt wurden, demolierten Schaufenster und zwei Linienbusse. 50 Polizisten wurden verletzt. Mehr als 5000 Sicherheitskräfte waren abgestellt worden, um die sogenannte Parade des Stolzes von 1000 Schwulen und Lesben in Belgrad zu sichern.
In der Formel 1 hat Sebastian Vettel beim Großen Preis von Japan den Sieg eingefahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 11. Oktober.
Die goldene Oktobersonne scheint auch in den nächsten Tagen häufig. Der Norden und Nordosten Deutschlands werden morgen von einem Tiefausläufer gestreift. Aber es fallen, wenn überhaupt, nur ein paar Tropfen. Heute Nacht ist es vielfach klar. Hier und da gibt's Nebel oder Hochnebel. Von der Ostsee driften auch einzelne Wolken herein. Von der Nordsee bis zur Oder ist es morgen teils sonnig, teils trübe. Auch ein paar Tropfen könnten dabei sein. Im übrigen Land scheint nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne. Schwacher bis mäßiger im Südwesten mitunter frischer Wind aus Ost bis Nordost. Auf den Bergen des Südens sind stürmische Böen, im Schwarzwald Sturmböen möglich. Heute Nacht örtlich leichter Frost, an der Ostsee 6 bis 8 Grad. Morgen 10 bis 16, an Rhein und Main bis 17 Grad. Auch am Dienstag scheint nach Nebelauflösung meist die Sonne. Am Mittwoch im Norden vermehrt hochnebelartige Bewölkung, sonst ändert sich noch wenig. Am Donnerstag im Norden vielfach trübe, stellenweise etwas Regen. Richtung Süden mal Nebel oder Wolken, mal Sonne und trocken.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 0 Uhr mit Susanne Holz. Darin Familiendynastie, Nordkoreas Machthaber und sein Thronfolger und Friedenspreis, David Grossmann und der Nahostkonflikt.